Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf, zum Plausch und zum Gespräch über all die wichtigen, großen und kleinen Fragen, die die Welt der Spiele so hergibt, in der Hoffnung, Antworten zu finden oder zumindest entlang des Weges über eine spannende Diskussion zu stolpern. Und heute haben wir alles davon. Einen spannenden Gast, ein spannendes Thema, eine spannende Diskussion. Und am Ende bin zumindest ich wesentlich klüger rausgegangen, als ich reingegangen bin. Es war großartig. Zu Gast hatte ich eine Person, die bereits schon mal hier bei Orke Cool trifft unterwegs war. Und zwar Nora Bayer. Kollegin von mir, auch Journalistin, Spielejournalistin, die schon seit vielen Jahren mit dieser Arbeit unterwegs ist, da draußen in der großen, wie sage ich denn, Internetlandschaft und die Menschen teilhaben lässt an ihren, wie ich finde, hervorragenden, immer wieder hochinteressanten Kritiken, Reportagen, Beiträgen rund um die Welt der Spiele, die in der Vergangenheit erschienen sind bei der GameStar, bei Spiegel Online, im Game Magazin und. Und heute ist sie wieder hier. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Denn Nora Bayer hat in den letzten Jahren eine ganz große Aufgabe sich vorgeknöpft und sie jetzt ganz frisch, kurz vor Beginn unseres Gesprächs abgeschlossen, nämlich das Schreiben einer Doktorarbeit. Und zwar nicht irgendeiner Doktorarbeit, sondern eine Doktorarbeit, die schon wieder die Welt der Spiele nicht nur streift, sondern vollumfänglich umkreist. Es geht um eine besondere Art der Philosophie, um eine besondere Art der Weltanschauung, nämlich die Welt zu betrachten durch die Linse der Care-Ethik. C-A-R-E, das englischsprachige Wort für sich kümmern, sich sorgen, sich emotional einsetzen für irgendetwas. Mit anderen Worten, sie hat sich die Frage gestellt, wer kümmert sich eigentlich um wen in Spielen und warum? So. Die Philosophen und Philosophinnen da draußen, die gerade zuhören, werden spätestens jetzt aufrufen und sagen, Moment mal, das ist aber ganz schön doll runtergebrochen, worum es in Care-Ethik geht. Und ich sage, ja, ihr habt vollkommen recht, beruhigt euch, setzt euch allesamt wieder hin. Im Gespräch werden wir selbstverständlich tiefer in diese Thematik eintauchen und uns unterhalten über die Doktorarbeit von Nora Bayer, gleichzeitig aber auch habe ich und wir beide darauf geachtet, dieses Gespräch so niedrigschwellig zu halten, dass auch Menschen, die nicht jeden Tag sich mit Philosophie auseinandersetzen, sehr gut mitkommen können und vor allem auch immer wieder den Bezug zu Spielen und der echten Welt nachvollziehen können. Uns ist das gelungen, das behaupte ich einfach mal mit Nachdruck. Falls dem nicht so ist, dann schreibt mir eine Mail an post@orkecool.space, dann kümmere ich mich darum. Jedenfalls, es war großartig. Es ging, wie schon gesagt, im Inhalt um die Doktorarbeit, worum es da eigentlich im Detail geht, welche Erkenntnisse Nora Bayer nach all den Jahren der Forschung und der Arbeit an diesem Thema gewonnen hat. Wir leiten diese Ergebnisse dann auch ab und versuchen daraus eine neue Perspektive für die Welt der Spielekritik zu formulieren. Und ganz nebenbei steht auch die Frage im Raum, sag mal Nora, wie hast du das eigentlich gemacht, über Jahre an dieser hunderte Seiten dicken Arbeit zu arbeiten und zu forschen und gleichzeitig für deine Familie mitzusorgen und gleichzeitig auch noch Freelance-Aufträge als Journalistin anzunehmen und zu erledigen. Eine Menge Holz und jeder einzelne Holzscheit dieser Folge ist wunderschön. Ich habe das sehr genossen. Bevor ich euch reinschicke in diese Folge, ein Hinweis in eigener Sache, Orke Cool, ne? Dieser Podcast, den ihr gerade hört, ist ein Podcast-Magazin, das jetzt schon seit 6 Jahren existiert, mittlerweile auch zu den größten Crowdfunding-finanzierten Spiele-Podcasts da draußen gehört. Und das hoffentlich aus einem ganz besonderen Grund, nämlich weil mein Team und ich hier eine ganz tolle Arbeit leisten. Das behaupte ich jetzt einfach mal und ich glaube, das stimmt irgendwie auch. Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns in unterschiedlichsten Formaten mit der Welt der Spiele und der Spielekultur, von Audioreportagen über Diskussionsrunden bis hin zu Interviews, die ihr sonst nirgends hören könnt, liefern wir jede Woche eine Menge ab, was man als modernen, perspektivreichen Spielejournalismus beschreiben könnte. Und all das ist nur möglich, weil ganz viele Menschen, rund 1200 Leute momentan, Orke Cool finanziell bei Steady unterstützen. Mit einem Abo für 5 € im Monat sind sie bereits dabei und bekommen nicht nur das gute Gefühl, dieses Format hier überhaupt zu ermöglichen, sondern auch außerdem jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag extra Podcasts in den Feed gespült, die exklusiv für alle Supporter sind und wie gesagt, die aus leidenschaftlich arbeitenden Menschenköpfen stammen, Das ist eine ganz großartige Sache. Und ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, falls da draußen jemand diese Arbeit hier unterstützen will oder eben ein paar frische, ungewöhnliche Perspektiven und Podcast-Formate im Feed haben will, dann ist jetzt euer Moment gekommen oder auch nach dem Gespräch, ist egal, Hauptsache ihr macht es. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link, der führt euch zur Steady-Seite und dann könnt ihr ganz easy und unkompliziert ein Abo abschließen. Monatlich, jährlich, jederzeit kündbar. Macht, wie ihr es für sinnvoll und richtig haltet. Ich und wir würden uns wahnsinnig freuen. So viel an dieser Stelle dazu. Nun ganz viel Spaß mit diesem wirklich wundervollen Gespräch zwischen Nora Bayer und mir. Ich möchte das kurz mit dir teilen, das meine ich ganz ernst. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal jemals einem Gast gezeigt habe. Letztes Weihnachten, vergangene Weihnachtsfeiertage, habe ich mir gedacht, jetzt für die freien Tage, die hoffentlich anstehen, möchte ich mir selbst was Gutes tun, Nora. Und habe mir gedacht, ich kaufe mir mal eine richtig süße Tasse, weil das sind so Kleinigkeiten im Alltag, man vernachlässigt das viel zu sehr, wie sehr man sich selbst eine Freude machen kann. Und ich trage eine der beiden Tassen, die ich mir bestellt habe, gerade in der Hand. Und ich möchte sie dir zeigen. Also von hier aus ist es noch völlig unscheinbar, ist einfach nur weiß, aber jetzt kommt's. Ich drehe die Tasse um und zeige sie in die Kamera. Oh nein, man sieht Kaffeeflecken, ignoriere es bitte. Man sieht eine Sonne und die ist ganz süß. Die hat Pausbäckchen, die guckt ganz glücklich rein und oben rechts steht noch Shine Bright, scheine hell. Und das war's. Ich wollte das eigentlich nur mit dir teilen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Tasse sehe. Du, Nora, und warum nicht daraus eigentlich eine Frage machen? Wieso auch nicht? Was hast du dir zuletzt im Alltag vielleicht so als Kleinigkeit gegönnt, gekauft, erlaubt, was nur für dich war, wo du sagst so, das darf auch ein Spiel im Steam-Sale sein, das darf mal ein freier Tag sein, was dir einfällt, ich bin so gespannt.
Ich habe gestern Abend für 6,95 Euro ein Federmäppchen gekauft. Und zwar so ein schönes Federmäppchen, weil ich habe jetzt das, was ich jetzt aktuell habe, habe ich jetzt am Tisch liegen lassen. Das ist auch schön, aber es ist sehr klein. Und was ich wirklich mache seit einiger Zeit, ist, dass ich mit Bleistift ich habe immer einen Notizblock daneben, neben mir liegen, ja. Das schon immer. Aber ich habe bislang eigentlich nie Bleistifte benutzt. Und seit einiger Zeit, ich weiß nicht warum, benutze ich unheimlich gerne Bleistifte. Verschiedener Stärken, am liebsten 2B. Jetzt gerade habe ich 2B mit dabei. Und da habe ich wirklich mir angewöhnt. Ich habe wie so einen Tick, diese Bleistifte müssen gespitzt sein. Also die dürfen auch nicht zu sehr gespitzt sein, weil dann bricht ja, wenn das zu sehr gespitzt ist, ne, dann bricht das ja schnell immer ab am Anfang, dann ist es auch wieder doof. Oh Gott, das ist jetzt sehr bezeichnend, was ich da sehr intim, was ich jetzt erzähle. Es muss so zwischendrin sein. Jedenfalls habe ich mir dann so einen schönen großen roten, knallroten, Ferrari-roten Spitzer gekauft und der passt aber in dieses Federmäppchen nur sehr schwer rein. Und dann habe ich mir gestern Abend, und ich habe mich richtig gefreut, das ist so von Eastpak, das kennt man ja noch, oder hatten wir ja so Rucksäcke in der Schule, auch rot, in so einem, ja, mit so einem Rotmustern Federmöppchen bestellt. Das ist mein Highlight gewesen. Ich habe mich so gefreut. 6,95 Euro, na, ich habe mich so gefreut.
Benutzt du diesen Bleistift und deine Notizsachen für Gesprächsnotizen? Ist das tatsächlich etwas, wenn du nickst tatsächlich, ja?
Ja, also ich bin ganz wild bei sowas. Ich mache auch Gesprächs, also nicht nur Notizen, sondern ich mal auch währenddessen, ich mache Formen, ich habe dann die wildesten, ich habe Zettel, da sind dann natürlich einerseits Notizen drauf, also was ich super gerne mache, ist auch in Interviews, ne, dass ich dann so einen Satz, es gibt ja auch so Leute, die sprechen so schön, dass du da teilweise wirklich so einfach so zitierfähige Sätze direkt so mitnimmst und die machen mich so glücklich dann, diese Sätze. Und die schreibe ich mir dann immer gleich auf Also ich merke auch oft, wenn ich zuhöre, dass mir das unheimlich hilft, wenn ich nebenbei, habe ich schon seit Schulzeiten gemacht, einfach irgendwelche Formen dazu aufkrakle oder irgendwas mache. Und das mache ich unheimlich gerne. Und ich habe das echt immer dabei liegen. Und wenn irgendein Gedanke kommt, dann schreibe ich den auf. Ja.
Ja, ich habe da vielleicht einen Tipp für dich. Das scheint ja schon alles für dich hervorragend zu funktionieren, aber vielleicht einfach nur für den Hinterkopf, was auch funktioniert. Ich habe das hier liegen. Achtung, also das wird erstmal niemanden überraschen. Notizbuch, alles klar. Aber jetzt kommt's. Wir sind uns da sehr ähnlich, was das leidenschaftliche Mitschreiben angeht. Aber ich habe ein anderes Werkzeug. Und zwar benutze ich einen Lamy-Füller mit richtig Tintenpatrone. Und das ist der Knaller, weil auch da floss viel Gedanken rein, so wie bei dir mit dem Bleistift. Und zwar aber in eine andere Richtung gehen. Und das finde ich so spannend daran. ein Füller, wie wir ihn früher von Schulzeiten kennen, für alle, die jetzt gerade das Bild nicht sehen können, ist ein Gerät, das, finde ich, direkt einen Effekt auf einen hat, wenn man es benutzt, nämlich man schreibt automatisch etwas langsamer. Das liegt daran, weil vorne eine so eine Feder dran ist. Das heißt, es ist nicht wie beim Kuli, dass man einfach draufklemmen kann, sondern man muss sich so ein bisschen an die Möglichkeiten der Feder anpassen. Man muss beim Schreiben darauf achten, dass man nicht direkt mit dem Handballen die Tinte verwischt. Man muss beim handschriftlichen Schreiben sowieso etwas langsamer unterwegs sein, als wenn man am PC tippen würde. Und all das führt dazu, dass dieser Füller bei Gesprächsnotizen dient wie so ein Filter, dass ich wirklich dazu angehalten werde, schon vom Schreibgerät aus nur Dinge festzuhalten, die jetzt wirklich essentiell waren und die wirklich auch erhaltenswert für meine Gedanken sind. Und das sorgt für so einen Filtereffekt, den ich ganz tolle wertschätze und der möglich gemacht wird, unter anderem auch durch den Füller. Und ich finde das so faszinierend, Nora, dass du mit dem Bleistift ein Äquivalent dazu hast, aber den Schwerpunkt da so ein bisschen anders legst, wie du ihn dann benutzt.
Also ganz große Liebe, weil ich habe in meinem Federmäppchen nämlich auch einen Lamy-Füller.
Oh toll, sehr
gut. Also ich habe drei Bleistifte zurzeit drin und auch so. Und ich habe diesen Erstklass-Füller wirklich nochmal nachgekauft, leider. Also manche Leute haben den ja wirklich noch, aber den man, ne, den jeder hatte, den gab es ja nur in Rot und Blau, so genderbinär so. Und den habe ich tatsächlich aber auch drin. Aber da zurzeit eben irgendwie Bleistift. Ich weiß nicht warum. Ja. Muss ich mal drüber nachdenken. Aber kann ich großartig. Total nachvollziehen, was du da sagst, ja.
Großartig. Eine Frage noch zum Spitzer. Wie sieht der aus? Da gibt's ja diese handwerklichen, wo man früher schon wusste, okay, diese Person wird später irgendwann mal so einen Technikberuf machen. Das war dann das Klischee. Das sind diese metallenen Kleinen, die wirklich frei von Verzierung sind, sondern einfach nur die Funktion in den Vordergrund drücken. Und dann gibt es ja noch diese verspielten, weiß ich nicht, so ein Burger, wo du dann deinen Bleistift so reinrammst und dann drehst du den und kommt unten aus dem Patty die Späne raus. Was für einen hast du?
Der ist eigentlich ziemlich langweilig. Also er ist rot. Das ist, glaube ich, auch so ein Lamy und das ist so eine Box. Also wo du so in der Mitte aufeinander klappst und dann so zwei und ein. Einer auf einen, ich benutze nur den einen, weil ich habe so große Stifte nicht, so einen. Also mir ist es wichtig, dass ich halt das Gespitzte direkt da vor Ort dann irgendwie habe und dass das nicht irgendwo rumliegt. Das wird mich auch, glaube ich, super nerven, ja.
Das ist so faszinierend. Letzter Gedanke noch dazu, aber ich habe schon seit Jahrzehnten nicht mehr diese Art von Spitzer, den du gerade beschrieben hast, aus Plastik in der Hand gehabt. Aber weil ich ihn eben in Schulzeiten, wie so viele von uns, so oft in der Hand hatte, habe ich direkt so ein haptisches Gefühl auf den Fingerspitzen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ihn gerade in Händen. Das ist faszinierend, wie sie so einen Eindruck einfach festklammert im Kopf.
Ja.
Jedenfalls, wir haben jetzt gehört, was du dir zuletzt quasi gegönnt hast, aber auch ansonsten, Nora, interessiert mich sehr, leichte Frage quasi zum Gesprächseinstieg, was ich denn sonst so in deinem Leben getan hat, seit wir uns zuletzt gehört haben. Das war nämlich im Juni 2022 und ich dachte mir, hey, das ist doch vielleicht ganz interessant, mal so easy mal die Frage zu stellen, was ich in den letzten 4 Jahren... in deinem Leben so verändert hat. Was fällt dir ein? Ich bin bereit für alles.
Das ist jetzt interessant. Also 22. Naja, erstmal, ich habe noch ein Kind bekommen. Das weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, genau. Also es sind jetzt 2. Und ich hab noch 1 oder 2 Bücher geschrieben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viele. Und ich habe ganz viele Artikel geschrieben. Ganz viele Artikel. Also ich glaube, 24 und 25, vor allem 25 letztes Jahr. Also ich glaube, so viele Artikel hatte ich noch nie geschrieben. Dafür lasse ich es jetzt gerade super easy angehen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich in so eine Sättigung reingekommen bin.
Ja, ja.
Also das ist gerade, beschäftigt mich gerade sehr, muss ich sagen. Also es sind so eine Schreibsättigung, aber ich glaube, wahrscheinlich ausgelöst durch die Doktorarbeit auch so ein bisschen jetzt.
Mhm.
Was ist noch passiert? Ich habe keine super spannende Fahrradtour gemacht, glaube ich. Doch, ich bin mit meinem ersten Kind, das war da 1,5 oder so, bin ich über die Alpen nach Italien geradelt.
Okay, das ist mehr das als cool. Einfach nur spektakulär. Das ist super krass.
Das war cool, das war ist anstrengend, aber cool. Genau, aber da hat sich leider nicht so viel getan. Ich glaube, das war's schon, ja.
Wenn du erlaubst, würde ich mal ganz gerne kurz dich auf dieses Sättigungsgefühl ansprechen, weil ich das super spannend finde. Das ist vor allem so eine Art der Formulierung, die so positiv dem Ganzen eine Note gibt, also eine Sättigung. Man könnte ja auch sagen, ich habe die Nase voll gerade, aber Sättigung hat ja was sehr Positives, etwas, es ist ausreichend genug und jetzt genügt es auch erst einmal. Kannst du das mal näher beschreiben? Also schreibst du gerade gar nichts oder wenn du etwas schreiben möchtest für die Arbeit, irgendwelche Aufträge oder so, stellt sich der Gedanke ein von, eigentlich möchte ich nicht, habe keine Lust. Wie fühlt sich das an?
Also jetzt so in den letzten, na, seit ich abgegeben habe, ich habe am 3. Juni abgegeben, jetzt habe ich gemerkt, dass ich, na, das ist so gewissermaßen, ist erstmal abgegeben, es ist abgeschlossen, jetzt kann ich ja meine Energie, Zeit und so weiter dann wieder ein bisschen mehr in die Richtung Artikel irgendwie ja leiten. Und da habe ich festgestellt, jedes Mal, wenn ich mir dachte, ach, jetzt muss ich mal loslegen, ne, und muss mal jetzt irgendwie ein bisschen pitchen und so und sammeln und dann habe ich so einen Anfangspunkt, an dem ich Lust habe und dann, an dem ich auch natürlich sagen muss, natürlich auch Geld verdienen muss. Und dann komme ich aber schnell an so einen Punkt, wo ich, was ich von mir gar nicht kenne, feststelle, ich komme nicht in den nächsten Schritt rein. Also ich finde dann Gründe dafür, warum ich das dann doch lieber morgen mache. Das ist etwas, was ich von mir gar nicht kenne. Also gar nicht. Und dann habe ich das mal so ein bisschen genauer angeguckt und bin jetzt, glaube ich, darauf gekommen, dass, also die Sättigung, da hast du dann recht, ist zu positiv, dass ich glaube, ein bisschen überdrüssig so dem Akt des Schreibens gegenüber bin.
Ja.
Und auch ein bisschen, ich weiß nicht, also eine große Ungeduld. Also wenn ich versuche, etwas anzufangen zu schreiben, dann habe ich da so eine Ungeduld, die ich vorher nicht hatte mit dem Schreiben. Und dann habe ich jetzt beschlossen, okay, dann suche ich mir jetzt so ein, zwei Dinge raus, die jetzt auch thematisch dem naheliegen, was ich jetzt, mit dem ich mich gerade sowieso beschäftigen will. Mm. Ja, und nicht so in diese Randthemen, so sage ich mal eher, also bin ich Randthemen nicht, weil es jetzt randständige Themen sind, sondern weil ich jetzt, weil es jetzt nicht der Kern meines Interesses ist. Na, manchmal schreibt man ja auch einfach Sachen, wo man sagt, ja, nee, ist schon interessant, aber wäre ich jetzt vielleicht nicht drauf gekommen, wenn das jetzt nicht an mich herangetragen worden wäre, so. Sondern, also was ich mache, ist, dass ich eigentlich wirklich so in diesem Wendekreis, sage ich mal, meines Themas irgendwie suche, weil ich merke, dass ich da will, mehr will als bei anderen Dingen, ja.
Hast du das Gefühl, dass diese Phase vielleicht auch die Grundlage werden könnte, einen Teil deiner Arbeit ganz neu auszurichten? Das ist ja eine Phase, die andere Menschen bestimmt auch kennen und die sie dann zu einem Anlass nehmen würden, zu sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt wirklich ein bisschen für mein aktuelles Lebenskapitel genug geschrieben und probiere jetzt mal ein anderes Medium für mich beruflich aus. Keine Ahnung, Podcast, ich auf Insta mal ein lockeres Journalismus-Reel aufnehmen, keine Ahnung, gibt ja genug Möglichkeiten. Hast du das Gefühl, dass könnte da potenziell auch mitschwingen, dass da sich ein Interesse entwickeln könnte, noch mehr in eine andere Medienrichtung zu gehen? Oder ist es tatsächlich eher das Gefühl einer kleinen Pause, die vielleicht nicht freiwillig, aber immerhin auferlegt wurde und durch die man jetzt durch muss?
Also ich glaube, das Schreiben ist schon grundsätzlich das, was ich gerne mache, weil ich mich dahinter auch so ein bisschen verstecken kann. Ich glaube, ich habe einfach beim Sprechen zum Beispiel oder bei einem anderen Format, ich habe da einfach die Routine nicht. Also da müsste ich mir viel aneignen, viel machen. Ich weiß nicht, ob, also Schreiben ist etwas, was ich eigentlich schon immer, also das ist natürlich kein Grund, etwas weiterzumachen, weil man schon immer gemacht hat, so, aber also da fühle ich mich eigentlich schon wohl und sicher, sage ich mal, also sicher genug. Ich glaube, es ist eher so, dass mir das Thema, mit dem ich mich jetzt so lange beschäftigt habe, gewissermaßen ich gemerkt habe, dass mir das wirklich so am Herzen liegt, dass die Aussicht darauf, sich mit anderen Themen beschäftigen zu müssen, mich einfach nicht befriedigt. Also ich merke, dass ich fast so ein bisschen wütend werde, ja, wenn ich dann versuche, mich zu zwingen, mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Ich mir denke, nein, ich bin doch noch gar nicht fertig mit diesem anderen. Und ich merke halt auch, dass es da so viel gibt, ich habe die Wichtigkeit dieses Themas für mich erkannt und da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weg davon. So, ist das irgendwie nachvollziehbar?
Spannend.
Und am Ende, es müsste wahrscheinlich so sein, aber du bist auch selbstständig, du weißt ja, wie es ist. Ich glaube, es müsste einfach mal so eine 1, 2, 3 Monate Pause sein. Das habe ich halt davor immer gemacht, ne? Also ohne Kinder. Ja. Ich habe halt immer, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich in so einer Phase in meinem Leben, wo sich irgendwas ändert und ich weiß noch nicht was, aber es ist irgendeine Art von Umbruch, dann habe ich alles immer liegen und stehen lassen und bin Fahrrad fahren und war dann irgendwie 3 Monate durch Europa oder zum Nordkap mit dem Fahrrad. Und danach wusste ich dann. Ich wusste auch vorher schon, aber ich habe immer das gebraucht, um mir es dann einzugestehen, sage ich mal. Und jetzt kann ich das, also meine, ich sag mal, mein Lösungsmechanismus, der funktioniert jetzt gerade nicht, weil wie soll ich das jetzt machen mit 2 kleinen Kindern und ich bin ja alleinverdienend, nicht alleinerziehend, aber alleinverdienend und das fehlt jetzt so ein bisschen. Und da versuche ich jetzt auch gerade, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich mir da jetzt Freiräume schaffen, dass man überhaupt wieder die Möglichkeit hat, überhaupt neu zu denken, in welche Richtung man jetzt gehen will.
Da freue ich mich ja dann sehr zu hören, dass ich dir heute mit diesem Gespräch quasi einen kleinen Gefallen tun kann, weil wir werden sprechen jetzt über deine Doktorarbeit und das Thema, das dich ja immer noch so begeistert und fasziniert. Das finde ich übrigens ganz toll, das noch vorneweg, nach dieser langen, also ja jahrelangen Beschäftigung jetzt mit dem Thema, dass du immer noch hier sitzt und sagst, so, es gibt immer noch so viel darüber zu reden, ich habe immer noch nicht genug davon, ich werde sogar unruhig, wenn ich mich beruflich um andere Dinge kümmern soll. Das finde ich ja ganz großartig. Also ich glaube, auch das können nicht viele Doktorarbeitsschreibende von sich sagen, nachdem sie diese Arbeit abgegeben haben. Cool, aber dann gehen wir doch da mal rein. Vielleicht mal ganz kurz für die Rahmung, für auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht, so wie ich, völlig staunend immer auf Social Media mitverfolgt haben, wie omnipräsent diese Arbeit ja in deinem Alltag zu sein, gewesen zu sein scheint, über Jahre hinweg. Wie lange hast du daran jetzt so irgendwie, wenn man das einrahmen kann, gearbeitet? Wie dick ist das Ding geworden? Und vielleicht auch noch im Rahmen welches Studiums passierte das denn eigentlich?
Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe angemeldet, also ich habe meinen Master 2015 gemacht in Erlangen und war dann auf Fahrradtour. Und habe dann, ich glaube, 2017 schon in Bayreuth. Also es gab ja damals Computerspielwissenschaften, so Game Studies oder so, gab es ja quasi, also studiengangmäßig noch nichts, sonst hätte ich das studiert. Ich glaube, 2016 hat dann in Bayreuth beim Jochen Kubek, der mein Doktorvater auch ist, ich glaube, 2016 haben die dann, oder 2015 oder 2016 sowas, den Bachelor Computerspielwissenschaften ins Leben gerufen. Ich habe mich so geärgert, weil ich mir dachte, Mensch, genau sowas hätte ich eigentlich studieren wollen. Ich habe Ethik der Textkulturen studiert, das war auch mega cool, aber genau sowas hätte ich eigentlich studieren wollen. Und dann habe ich aber gesehen, dass die halt frei, also Promotionsplätze vergeben und hatte ihm, glaube ich, 2016 oder 2017 dann geschrieben. Und das war damals aber eigentlich noch eine andere Ausrichtung. Also ich hatte so die also ich komme ja aus der Philosophie und Ethik und hatte dann ungefähr so die Idee, ich will irgendwas Moral und Ethik in Videospielen, so ganz groß, und hatte da ursprünglich die Idee, ich möchte mir angucken, inwiefern es in Spielen auf spielmechanischer Ebene vielleicht Moraltheorien gibt, die sich einfacher umsetzen lassen oder die Dominanzen, also sowas wie zum Beispiel, könnte man ja meinen, konsequenzialistische Theorien, also utilitaristische Theorien, die quasi, also wo es um die Konsequenzen geht, also eine Handlung ist dann gut, wenn die Konsequenz bestmöglich ist und so weiter und so fort, wäre das ja eigentlich naheliegend, dass man sowas in Spielen benutzt, weil das kann man ja irgendwie so darstellen, letztendlich numerisch und so. Und das wollte ich so, also hatte so ungefähr diesen Plan und habe das da auch schon vorgestellt, und das hat er dann gesagt, ja, mach das und so, und hatte quasi so diesen Promotionsvertrag seit 2017. Und bin dann überhaupt aber nicht, also ich habe dann halt immer was gemacht. Ich hatte aber 2018 halt diesen schweren Unfall, da war ich ja lange im Krankenhaus, viele OPs im Rollstuhl. Dann habe ich 2019 mich selbstständig gemacht und war dann eigentlich damit vollauf beschäftigt auch erstmal. Und das ist immer so nebenher gelaufen. Und ich bin da aber auch nicht so weitergekommen. Ich hatte dann auch irgendwann das Problem, dass Literatur, die ich bei meinem damaligen Pitch, sage ich mal, noch aktuell ist, ist ja dann irgendwann nicht mehr aktuell. Ja, und da irgendwann hast du dann halt das Problem, was, glaube ich, viele haben, die extern promovieren, also die halt nicht im Lehrstuhl irgendwie eingebunden sind, dass du ja immer irgendwie, du musst ja dranbleiben, zumindest so ein bisschen. Und das Problem hatte ich auch. Und dann gab es so eine ewig lange Durststrecke, sage ich mal, Kinder, dies und das, was auch immer. Und dann habe ich 2024 erst gesagt, Mensch, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich muss jetzt irgendwie Gas geben und das irgendwie fertig kriegen oder also wirklich ernsthaft angehen oder nicht mehr. Und bei mir war so das Ding, okay, jetzt irgendwann, ich bin jetzt 38, also wenn ich es bis 40 nicht mehr schaffe, dann kann ich es jetzt auch lassen so. Und dann hatte ich mit dem Arno Görgen, den du auch kennst, ja, über was ganz anderes. Der hat ja bei der Gain auch mitgemacht und wir kennen uns schon seit langem über die Gain, und der ist ja in den Game Studies auch ganz aktiv. Und dann haben wir uns über irgendwas, ich weiß nicht, über die Gain oder so, haben wir uns mal zusammengesetzt und haben da irgendwie gequatscht. Und dann habe ich ihm auch so ein bisschen vollgeheult wieder, dass da geht nichts vorwärts und ich weiß auch nicht. Und dann bin ich aber damals über einen Aufsatz gestoßen von 2011, also auch schon echt lange her, von zwei US-amerikanischen Wissenschaftlern, vom John Murphy und vom José Sagal, und die haben untersucht, wie es denn eigentlich ist mit der Care-Ethik und digitalen Spielen. Warum schaut sich eigentlich niemand digitale Spiele aus dieser Perspektive an? Und das war so nicht sehr lang, irgendwie so 7 Seiten oder sowas. Und ich fand es ganz interessant, weil ich mir dachte, ja stimmt, die Care-Ethik, boah, das, ich kannte die auch eigentlich nicht. Das hat man mal gehört. Das ist aber nichts, womit man sich irgendwie so groß beschäftigt im Studium und danach auch nicht. Und dann habe ich da mit dem Arno drüber gesprochen und meinte, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und das ist ja diese dezidiert feministische Perspektive. Und ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt auch eigentlich viel so in meinem, du weißt ja auch ungefähr, wozu ich arbeite, eben im journalistischen auch, und habe da ganz viel ja immer diese feministische Perspektive drauf. Also es ist eigentlich sehr naheliegend für mich gewesen, auf vielen Ebenen sich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat er gesagt, naja, warum machst du dann das nicht einfach weiter? Und dann lass doch diesen ganzen anderen Mist mit dem Utilitarismus und wie auch immer, was eh schon oft viel gemacht worden ist, und schau dir das an. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat er recht, und habe mich dann, aber ich war so noch ein bisschen hin und her, und ich mir dachte, boah, aber da muss ich mich jetzt in eine Theorie reinarbeiten, die ich überhaupt nicht oder quasi nicht kannte, was natürlich viel mehr Arbeit ist, als die Theorien zu nehmen, die ich schon kenne und dann die halt anzuwenden. Und so ist es dann entstanden. Und dann, ja, habe ich das wirklich jetzt in 2 Jahren letztendlich dann, also in Nachtschichten, also Wochenenden durchgeweitet, immer. Es hat nur funktioniert. Das haben mich jetzt echt schon viele gefragt. Ich habe gesagt, ich glaube, es hat nur funktioniert, weil das ist genuin meine Freizeit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe so viel Bock auf dieses Thema, dass wenn ich halt zwischendrin, ne, einen Auftrag früher fertig hatte, die Kinder schon im Bett waren, wie auch immer, dann habe ich mich halt hingesetzt und habe halt dazu gelesen oder habe halt gespielt oder habe halt das gemacht oder so. Nur deswegen, glaube ich, hat das jetzt so funktioniert.
Also Wahnsinn. Bevor wir auch gleich inhaltlich dann nochmal etwas tiefer einsteigen in die Arbeit, vielleicht können wir nochmal kurz beim Rahmen bleiben und wie das dann alles geklappt hat. Bevor ich aber wiederum dazu komme, ich musste eben so schmunzeln in Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich wollte ja nicht komplett blank reingehen, was dieses große Themenfeld Ethic of Care und sowas angeht. Habe ich mir gedacht, okay, ich google einfach mal, was gibt's denn an Artikeln zu diesem Thema, landete bei verschiedenen wissenschaftlichen Sammelbändern und habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, Video Games and the Ethics of Care von unter anderem José Sagal, erschien im September 2011 im Sammelband International Journal of Gaming and Computer Mediated Simulations. Ich hab's hier vor mir, es sind 9 Seiten und es war gerade so lustig, dass ich denselben Artikel gelesen habe in Vorbereitung hierher. Sehr gut.
Wie schön, cool.
Also wirklich, genau. Und jetzt, bevor wir, wie gesagt, inhaltlich nochmal näher einsteigen auf diese Doktorarbeit, bin ich doch nochmal neugierig, das nochmal kurz im Detail zu erfahren. Wie du das durchgehalten hast, weil, also du hast es eben in so einem easy Nebensatz eigentlich gesagt, aber wir reden ja hier wirklich von einer, also Belastung in Anführungszeichen, aber Mehrfachbelastung. Du hast die Familie, du hast ja dich und als Mensch selbst, als eigenes Leben, du hast deine Freelance-Aufträge, die ja auch für die Familie wichtig sind, und du hast die Doktorarbeit. Und jetzt, vielleicht kannst du das nochmal etwas genauer erklären für die Leute draußen, die jetzt mit offenen Augen vor dieser Aufnahmegerätschaft sitzen. Wie hast du das denn gemacht? Also es klingt für mich nach Arbeitstagen, die eigentlich keine Pausen außer den Schlaf kennen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Also.
Aber genau. Wie? Wie hält man das denn durch?
Also, das ist, ich war immer schon, das ist jetzt so eine blöde Antwort, aber ich glaube, es ist, also das klingt jetzt doof, aber ich glaube, es ist so ein bisschen so eine manische Ader, die ich habe. Also das habe ich zum Beispiel auch beim Fahrradfahren. Also als ich zum Nordkap gefahren bin, wo ich ja dann auch 30 Tage lang ohne Pausentag gefahren bin. Und ich bin so, ich setze mich dann früh aufs Fahrrad und ich mache natürlich das, was notwendig ist, damit ich nicht runterfall, also trinken und essen und so. Aber das habe ich dann auch oft auf dem Fahrrad gemacht. Und ich bin so, wenn ich dann, bis ich nicht fertig bin mit dieser Etappe, höre ich nicht auf. Das ist irgendwie, das ist nicht, also das ist jetzt nicht erwachsen aus irgendeinem Art von, ja, ich will das jetzt unbedingt schaffen oder so, sondern es ist irgendwas Systemisches bei mir. Ich kann vorher nicht aufhören. So blöd, also genau. Es ist echt schwer. Also ich sage auch überhaupt nicht, dass es gut oder gesund ist. Also das muss man auch wirklich, also das soll jetzt keine Ermächtigungserzählung sein, dass ich so empowered bin oder wie auch immer, dass ich das jetzt alles gemacht habe. Ich wenn ich es anders machen könnte, hätte ich es anders gemacht. Ganz bestimmt. Ja, also weißt du, wie ich meine? Also wenn ich da andere Möglichkeiten, genau, aber also wie gesagt, ich würde es auch nicht empfehlen, glaube ich. Aber für mich hat das jetzt so funktioniert, weil das genau, wie es so war. Also irgendwann wirklich dann diese Entscheidung, für mich ist es auch aufzehrender in so einem Negativen, wenn ich jetzt das weiter und weiter strecke. Und vor allem, wenn ich dann einmal in dem Thema drin bin, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein basales Ding irgendwie, was dann viele sagen, du musst über so eine Schwelle kommen. Also das Gefühl habe ich auch oft am Anfang, wenn du dann die ersten Wochenenden durcharbeitest, auch wieder da, ist es nicht gut. Auch da wieder Thema Selbstfürsorge ist ein Riesenthema in der Care-Ethik, alles nicht gut. Dann braucht es so ein bisschen, aber wenn du dann über der Schwelle hindurch bist und du hast dich quasi ja an etwas gewöhnt, was nicht unbedingt gut ist, dann machst du es halt.
Ja. Plus, was du schon sagtest, das Thema ist ja wirklich eine Leidenschaft und eine Herzenssache für dich. Und ehrlich gesagt, beim Zuhören merke ich, wie ähnlich wir uns da zu sein scheinen, was vor allem auch diese manische Art angeht, wenn wir etwas haben, was uns wirklich bewegt und auch uns wichtig ist. Ich kann da wirklich ganz doll mit dem Kopf nicken, weil man auch gleichzeitig in so ein komisches Spannungsfeld gerät, als jemand, der von eigenen Recherchen, wie wir beide ja wissen, hier Crunch, nicht, dass es jetzt Crunch wäre, aber Crunch, Überarbeitung, das ist alles schwierig, haltet bitte genug Pausen ein, während man selbst aber völlig begeistert auf dieser Couch sitzt und sagt, ich möchte gerne noch dran weiterarbeiten. Und das führt zu so Momenten, und das teile ich jetzt einfach mal mit dir, auch wenn das vielleicht mich echt komisch dastehen, das glaube ich, aber ist egal, ich stehe dazu. Gestern war ich übermüdet. Ist egal warum, ich habe nachts Lattenrost entsorgt, weil mir einfiel, ich muss das dringend mal wegbringen, und dann habe ich wenig geschlafen. So, dann lief der Tag und dann war Abend und dann war 18, 19 Uhr und dann guckte ich einen Film. Der ging 2,5 Stunden, Running Man von 2025, ich fand den richtig öde. Ich war so müde, dass ich auf der Couch zweimal eingeschlafen bin. So, das ist der Zustand von mir gewesen. Dann war der Film durch, dann war es so 21 Uhr etwa. Und dann nur war mein erster Gedanke, als ich aufwachte, während der Abspann lief und ich wirklich so müde war, dachte ich mir, das ist jetzt richtig toll, wenn ich jetzt Themen-Brainstorming für Okay Cool mache, fallen alle Bedenken weg, die ich hätte, wenn ich wach genug wäre, die rational sind, sondern ich habe nur so einen Fluss im Kopf, der komplett frei von Umsetzbarkeit agiert, weil ich so müde bin, und es kommen nur die Ideen raus, die ich von Herzen toll finde, ohne mir Gedanken zu machen, wie realistisch das ist. Und dann saß ich gestern hier um 21.30 Uhr, die Duftkerze war an, die Augen wirklich ganz klein, also kaum noch zu finden in diesem Gesicht, und ich hatte eine solche Freude in mir, während ich diese Sachen tippten. Und das ist genau das, wenn ich das in einem Interview hören würde mit jemandem, der in der Industrie arbeitet und erzählt, so arbeitet der, dann würde ich mir Sorgen machen, dann würde ich mir denken, hey, ist dir klar, dass das nicht gesund klingt, was machst du denn da? Aber selbst arbeitet man eben so, aber auch da wieder, wie du auch schon hast anklingen lassen, es fühlt sich nicht an wie die zermürbende Art von Arbeit, wo du danach ausatmest und sagst, ich brauche Urlaub, ich kann nicht mehr, sondern du machst den Laptop zu und denkst dir, das war jetzt gerade das geilste Gefühl, das ich seit langem erlebt habe. Und dann wiederum, und das hast du auch anklingen lassen, Nora, fragt man sich, oder ich zumindest, ist das eigentlich okay, dass ich so denke? Also hat das System mich zu so einem Menschen gemacht, der arbeitet und sich denkt, mega geil? Darf man das toll finden? Ich bin verwirrt.
Ich weiß auch nicht, ob ich es toll finde. Also ich kann das schon, also ich beobachte mich das schon dabei. Und also mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe dann schon auch nach solchen, ich sag mal, Phasen, ist es schon so, dass man gucken muss, weißt du, was kommt ja oft zeitverzögert dann wieder zurück als Bumerang. Ne? Also auf andere Ebene dann vielleicht. Ich krieg jetzt einen Kaffee. Jetzt geht mal kurz die Tür auf. Sorry, weil ich habe nämlich meinen Kaffee noch nicht bekommen, aber jetzt kommt der Arthur.
Wahnsinn, Arthur, das ist ja mega fantastisch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, großartig. Sorry. Das Noah, was soll ich sagen? Du hast es geschafft, du arbeitest, du bist in einem Punkt im Leben angekommen, wo du einfach nur in einem öffentlichen Raum sitzen musst und da kommen Leute und bringen dir Kaffee. Das ist der Knaller.
Ja, das ist so. Es war noch keiner hier, als ich gekommen bin.
Das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja der Wahnsinn. Normalerweise kommt dann Postbote rein und sagt, hallo, könnte man an die Tür gehen, aber bei dir,
schön,
Wahnsinn.
Oder? Muss immer vorbeikommen, kriegst du auch einen Kaffee. Ja.
Ja, großartig. Also ich frage mich, was meine Karte eigentlich tun. Ich kann dir sagen, einer übergibt sich, der andere schläft.
Auf keinen Fall dir einen Kaffee bringe.
Naja, also genau, jedenfalls, ich ahne, du kannst das durchaus nachvollziehen, aber wo du stehen geblieben bist, du hast auch für dich schon erkannt, es kostet etwas. Man zahlt auch trotz aller Freude einen Preis dafür.
Ja, also immer und ewig sollte man sowas nicht machen. Also da bin ich überzeugt davon, dass man das nicht ewig so machen kann. Aber natürlich ist es, wie du sagst, wenn du Freude dran hast und wirklich, wirklich, wirklich Freude dran hast, dann ist es so, dass es sich das halt zumindest nicht in so einem negativen Sinne nach ja, Arbeit anfühlt. Aber es bleibt natürlich trotzdem eine Belastung. Und ich finde auch wenn man sich positiv gedanklich mit Sachen auseinandersetzt, ist es ja trotzdem auch anstrengend.
Ja.
Und da muss man sich schon immer gut beobachten. Ja, immer.
Ja. Spannend. Dann können wir uns von hier aus so langsam jetzt mal auch an den Inhalt der Doktorarbeit heranwagen. Auch hier nochmal eine etwas niedrigschwellige Frage für all jene da draußen, die jetzt nicht ständig selbst damit beschäftigt sind, eine Doktorarbeit zu schreiben. Wie bist du das dann eigentlich angegangen? Also du hast gesagt, so 2016, 2017 herum erwuchs schon der Gedanke in dir, zu diesem Thema etwas zu schreiben, diese Arbeit rund um dieses Thema zumindest schon mal im Groben so zu positionieren. Dann einige Male angefangen, 2024 dann so richtig konzentriert reingestartet. Aber wie funktioniert das eigentlich? Man sitzt ja erstmal vor diesem wahnsinnig leeren Blatt Papier, hat womöglich schon einen kleinen Quellenkatalog, wo man weiß, da hat mal irgendjemand was geschrieben vor 5 Jahren oder was, sollte ich mal durchlesen. Man hat vielleicht eine These formuliert, die man irgendwo eingereicht hat und gesagt, ey Leute, keine Ahnung. Und wie geht's los? Wie macht man das jetzt, Nora?
Also als ich wusste, ich will irgendwas ausgehend von diesem Aufsatz, den du da auch vor dir hast, jetzt machen, dann wusste ich, dass ich ja anfangen muss an meinen Lücken. Das heißt einfach an der Care-Ethik als Theorie, die ich nicht kannte. Oder nicht natürlich gut genug kannte, um jetzt da irgendwie was Sinnvolles draus zu machen. Und das war eigentlich ein guter Ansatzpunkt, weil es gibt ja in diesen Arbeiten, du brauchst ja immer diesen theoretischen Teil erstmal, oder zumindest jetzt in den Arbeiten, genau, also Abschlussarbeit nicht geschrieben habe, hast du diesen theoretischen Teil und dann hatte ich halt mit der Spielanalyse dann quasi einen praktischen Teil. Und da habe ich dann einfach angefangen, mich wirklich. Also wie du es jetzt auch gesagt hast, ich habe angefangen natürlich zu googeln. Ich habe dann angefangen, weil ich fahre ja viel Fahrrad, ich habe ja kein Auto und ich habe dann halt so immer so eine Stunde, die ich am Tag auf dem Fahrrad verbringe mit allen Wegen, ne, und von A nach B und zurück und wie auch immer, eine Stunde, eineinhalb Stunden fahre ich auf dem Fahrrad. Und was ich dann mache, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich habe dann angefangen, weil es ist halt niederschwellig. Es gibt ja zu den Care-EthikerInnen, weil die halt relativ, die Theorie ist ja relativ jung, in den 80er Jahren hatte so richtig an Fahrt aufgenommen. Das heißt, eigentlich findet man von all diesen wichtigsten, sage ich mal, TheoretikerInnen auf YouTube Vorlesungen, Vorträge, Beiträge, Interviews und so weiter. Und dann habe ich mich da wirklich einfach immer, wenn es ging, habe ich mir das angehört. Also das hat mir total geholfen, da so einen niederschwelligen Zugang erstmal zu finden und dann auszusortieren, zu gucken, okay, was sind die Grundlagen Literatur, das alles erstmal zu sammeln und mich dann da durchzuarbeiten. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, wovor ich am meisten Respekt hatte, weil ich, wie gesagt, halt nicht aus den Game Studies oder nicht so aus diesem digital-spielanalytischen Bereich komme, das anzugehen. Also dieser philosophische, beziehungsweise moralphilosophische Teil, der ist mir recht leicht gefallen, ne? Weil das ist auch straightforward, sage ich mal. Ne? Du liest es halt durch, dann verortest du da halt, identifizierst du halt die, die am wichtigsten sind, sage ich mal, oder am dominantesten sind, bringst das zusammen, filterst da das raus, was du halt mitnehmen willst für deine Spielanalyse. Aber wie ich das denn angehe, welches Spiel, wie analysiere ich sowas überhaupt? Ich meine, ich kann natürlich ein Spiel spielen, wir alle spielen ja Spiele jeden Tag, sage ich mal, ne? Und dann können wir darüber sprechen. Ich meine, dein Job ist, den ganzen Tag sprichst du über Spiele. Also wir haben natürlich einen Zugang dazu, aber wie man das systematisch angeht, so dass es auch noch mit dieser Theorie zusammenpasst, das war, also da hatte ich regelrecht Angst davor, weil ich nicht wusste, wie gehe ich das an. Es gibt ganz viele Ansätze, wie man Spiele analysieren kann mittlerweile. Und was ich gemacht habe in meiner Verzweiflung, ich habe dann einfach den José Sagel angeschrieben.
Nein!
Und habe ihn gefragt, hey, sag mal, ich möchte dazu meine Doktorarbeit schreiben. Und was mir in dem Aufsatz aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, was oft ja in so wissenschaftlichen Aufsätzen der Fall ist, die natürlich verkürzt sind, wie du sagst, in 9 Seiten oder was. Also da kannst du natürlich jetzt nicht erklären, von welcher Richtung du jetzt herkommst und welche Analyseinstrumente du jetzt bla bla bla. Aber er hat dazu gar nichts geschrieben. Er ist einfach so hergegangen, hat gesagt, ja, die Care-Ethik, die fehlt und so weiter. Und jetzt lass mal angucken und dann schaue ich mir jetzt mal diese Spiele und Beispiele und so weiter und das war's. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie ist es denn? Hast du irgendwelche zurückgegriffen auf irgendwelche bestimmte Analyse-Tools von weiß ich nicht wem. Und dann hat er aber gesagt, nö, gewissermaßen. Die gibt's natürlich und so, und hat mir dann halt so diese Einschlägigen genannt, die ich da auch schon auf meiner Liste hatte. Und das hat aber was, und ich soll mich melden, wenn ich nicht weiterkomme, sonst war total schön, weil das hat mir diese Angst genommen. Da ist jetzt so, ich sag mal, mein großes Vorbild zu dem Zeitpunkt, der mich eigentlich jetzt in diese Doktorarbeitsrichtung überhaupt erst da hingebracht hat auf dieses Thema. Und der geht da total unwissenschaftlich, will ich jetzt nicht sagen, aber der geht halt da total niederschwellig damit um. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann fange ich halt jetzt einfach an. Ja.
Also ich finde das ja so toll, dass du den angeschrieben hast und der auch geantwortet hat. Vor allem zu dem Zeitpunkt war dann auch der Aufsatz schon einige Jahre alt, und dass er da überhaupt noch das auf dem Schirm hatte, wie er das gemacht hat, ist ja hoch faszinierend. Und jetzt kommen wir schon langsam tatsächlich in diese Arbeit dann rein. Das heißt, du hast dann so langsam ein Ufer gefunden, sag ich mal, an das du an Land gehen konntest, eine Ahnung, wie du loslaufen wolltest. Aber unter welcher Fragestellung hast du eigentlich operiert? Hattest du überhaupt schon so diese eine konkrete zentrale Fragestellung, oder war es auch eher die Idee zu sagen, wir machen mal so eine Art Bestandsaufnahme, was gibt's dazu schon, und dann suche ich mir eine Ecke, in die ich mich bewegen könnte? Und wenn du im Zuge dessen vielleicht auch noch mal ganz kurz miterklären könntest, was meint denn das eigentlich, diese Care-Ethik? Weil, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Aufsatz gelesen, ich fühle mich hoch informiert, aber ich weiß nicht, ob die Leute da draußen die Handreiche ernst genommen haben, die ich natürlich über mein Uni-Tool von der Woche verschickt habe. Anweisung, bitte lest das alles. Oh, jetzt sind die Leute verwirrt, es gab diese Anweisung nicht, es war ein Gag. Also, was bedeutet Care-Ethik, Nora? Und wie sah die Fragestellung deiner Arbeit konkret aus?
Ich fange vielleicht hinten an. Also diese konkrete Fragestellung, die Forschungsfrage, ja, die dann im, ich weiß nicht, Kapitel 212 oder so steht, die habe ich also ausformuliert, so wie ich es haben wollte. Ich glaube, 15 Mal umformuliert. Und die Glaube habe ich jetzt wirklich ausformuliert. Ich glaube, so als ich das erste Analysekapitel geschrieben hatte. Ja. Ja. Also ich wusste natürlich, ich will die Verbindung, ich habe die Care-Ethik und ich will mir angucken, wenn ich diese care-ethische Brille aufsetze, erkläre ich gleich was quasi, und ich schaue durch diese Brille auf Spiele. Was kriege ich denn daraus? Und unterscheidet sich das, was ich da rausbekomme, obwohl das eigentlich nur so ein Randthema ist, von dem, was man rausbekommen würde, wenn man eine andere Brille aufsetzt? Zum Beispiel Pflichtethik Kant oder Utilitarismus oder Tugendethik. Das war der Grundgedanke, also das war klar. Aber die Ausformulierung dieser Forschungsfrage ist ja auch nochmal so ein, also nochmal so eine Wissenschaft für sich. Ich habe es jetzt einen Monat fast liegen lassen. Jetzt habe ich es das erste Mal gestern wieder so ein bisschen gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich da jemals damit wirklich zufrieden sein werde. Also ich glaube, die Fragestellung an sich war jetzt, inwiefern lassen sich digitale Spiele aus care-ethischer Perspektive einerseits mit Mehrwert für den moralphilosophischen Diskurs auf rund um Spiele und andererseits auch mit Mehrwert für die Care-Ethik als Disziplin betrachten. Also ich habe so ein Doppelding. Also ich will nicht nur untersuchen quasi, wie lassen sich denn Spiele überhaupt durch care-ethische Brille begutachten oder analysieren, sondern eben auch, hat das auch einen Mehrwert für die Care-Ethik und für den Blick auf Spiele. Es ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber ich habe zumindest Ansatzpunkte. Ich hoffe, mein Professor hört nicht zu, im Übrigen dann. Aber es ist ja gut, die Disposition, genau, steht ja noch aus, das kann ich ja dann verargumentieren. Das ist auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall das, was ich wollte. Und den einen Teil, glaube ich, habe ich über die Analyse sehr umfangreich, also der Teil mit Mehrwert für die moralphilosophische Auseinandersetzung mit Spielen, in Erweiterung halt mit der Care-Ethik. Den anderen Teil, inwiefern das jetzt einen Mehrwert für die Care-Ethik hat, habe ich auch drin als Kapitel, aber das kann man ja auch sagen, damit sollen sich die anderen beschäftigen. Was ist die Care-Ethik? Die Care-Ethik ist eigentlich nicht nur eine weitere Art Moral, über Moral zu sprechen, sondern ich glaube, was mich bei der Care-Ethik, als ich mich damit beschäftigt habe, auch am meisten erschüttert hat, muss ich fast schon sagen, war, dass es eigentlich eine Ebene tiefer anfängt. Und zwar hat die Care-Ethik, wenn man so will, ein ganz anderes Menschenbild, ja, ich sag's mal jetzt so ganz doof, als die Ethiken, über die wir die meiste Zeit sprechen. Also Ethiken wie Utilitarismus und Pflichtethik vor allem. Diese Ethiken, die wir so kennen oder über die wir in Spielen auch ganz oft sprechen, ne, oder auch wenn es um sowas wie moralische Dilemmata gibt, so dieser Klassiker hat man ja ganz viel in Spielen, ne, von The Walking Dead, ne, soll jetzt Person A oder Person B getötet werden und du entscheidest das jetzt und so diese typischen moralischen Dilemmata, die immer aufgewacht werden, da gibt's ja auch ganz viel Forschung dazu im Kontext mit Spielen, die haben, oder auch das, wovon wir so im Alltag immer, also was wir lernen auch in der Schule und was wir immer mitbekommen, hat oftmals dieses Bild, dass Moral, beziehungsweise wenn wir über Moral sprechen, wie sollen wir handeln, dann gehen wir davon aus, dass wir diese autonomen Individuen sind, die vernunftbegabt sind und in einem Zimmer sitzen und darüber nachdenken können, indem wir irgendwelche moralischen Dilemmata in unserem Kopf bilden, also Trolley-Dilemma, was man so kennt vielleicht, ne, was wer also ich Trolley-Dilemma, ne, also dieses Ding, da du stehst auf einer Brücke und unter dir sind zwei Schienen und du kannst die Weiche stellen, auf der einen Schiene liegt eine Person, auf der anderen Schiene liegen vier Personen. Entweder die eine Person oder die vier Personen sterben, wie stellst du die Weiche? Und dann nochmal, kann man das nochmal skalieren, auf der Brücke steht auch noch eine Person mit oben, die kannst du runterstoßen, also dass eher so was Aktives mit reinkommt und so. Also das ist so gang und gäbe immer noch so in der Philosophie, auch was ich im Studium gelernt habe. Und das geht eben davon aus, dass man darum sitzt und quasi über Nachdenken darauf kommen kann, wie wir uns moralisch verhalten sollen. Und das machen wir so, ja, so als Punkte, als Inseln gewissermaßen. Und das zieht sich ja dann auch durch John Rawls oder so durch, ne, dass man sagt, okay, also all diese kontraktualistischen Theorien, also die sagen, wir finden zusammen in der Gesellschaft und dann machen wir als autonome Individuen Vertrag miteinander und so weiter und so fort, diese ganzen Gedanken, die für uns ganz normal sind. Und die Care-Ethik sagt, nee, so funktioniert das ja gar nicht, weil eigentlich findet Moral doch gewissermaßen auf der Straße statt, zwischen Menschen. Und das ist eigentlich immer, also ich kann mich gut erinnern, ich hatte eine Vorlesung in der Grundlage irgendwas Moralphilosophie, erstes, zweites Semester, also wirklich so 400 Leute oder was im Vorlesungssaal. Und dann haben wir genau dieses Trolley-Dilemma durch und haben das dann durchgeexerziert. Und der Utilitarismus würde sagen, ja, auf jeden Fall, die eine Person muss sterben, weil es ist weniger schlimm, wenn eine Person stirbt, als wenn vier Personen sterben. Kant würde wieder was anderes und so weiter und so fort. Und das kamen dann aber immer wieder so Nachfragen aus dem Publikum von so ganz doofen Erstsemesterstudierten. Ja, diese Fragen, ja, aber Moment, ja, wie ist denn das? Kann ich da nicht einfach runtergehen von der Brücke? Oder wer ist denn der das liegt? Bin ich vielleicht mit dem, ist das vielleicht mein Bruder, der da liegt? Dann wird das ja einen Unterschied machen. Dann würde ich eher sagen, naja, dann doch eher die vier Leute, weil das ist ja mein Bruder. Es wäre ja total komisch, wenn ich dann eine Theorie habe, die sagt, es ist moralisch geboten, dass ich mein eigenes Kind eher umbringen soll, weil es besser ist, dass vier Unbekannte überleben als mein eigenes Kind. Also so Dinge, wo wir ganz intuitiv sagen würden, irgendwas stimmt da nicht. Und die wurden immer, ich war immer so der Prof damals hat gesagt, nee, das ist halt jetzt so in dem Dilemma, das müsst ihr euch alles weg. Und die Care-Ethik sagt, nee, aber genau darum geht es ja. Es geht, Moral findet nicht in so einem Raum statt zwischen einzelnen Menschenpunkten, die keine Verbindung miteinander haben, sondern ganz grundsätzlich ist es so, dass wir alle miteinander in Verbindung stehen. Einfach. Also es ist eine Interrelationalität da, das ist so ein großer Begriff in der Care-Ethik, der uns miteinander verbindet. Und das heißt, wir müssen Moral immer kontextsensitiv denken, in dem Sinne, als dass wir das nicht, wie bei John Rawls, hinter so einem Schleier des Nichtwissens entscheiden können, sondern es geht, es ist wichtig eben, sich die partikulären Situationen anzugucken. Das ist mal so das Grundsätzliche. Also auch zu sagen, dass überhaupt der Gedanke, dass man in einem Raum sitzt und sich wie in so einer mathematischen Gleichung quasi moralische Gebote aus dem Himmel ziehen könnte, ist total weird, sagt die Care-Ethik, weil allein die Tatsache, dass dieses autonome Individuum besteht, ist ja nur der Tatsache geschuldet, dass vorher jemand da war, der dieses autonome Individuum auf die Welt gebracht hat, sich um das autonome Individuum gekümmert hat, es so erzogen hat in so einer Gesellschaft, dass es überhaupt die Möglichkeit hat, zu diesem autonomen Individuum zu werden. Also da kommt auch ein ganz großer politischer Aspekt mit rein. Und all das wird in diesen klassischen etablierten Moraltheorien, die halt vor allem auch durch Männer geprägt sind in patriarchalen Systemen, komplett außen vor gelassen. Oder zumindest halt ausgelagert und irgendwie so, ja, das ist vielleicht eine Care-Ethik für die Familie oder für Verwandtschaftsbeziehungen oder so, aber eben nichts, was irgendwie in einem großen Rahmen relevant ist für Moralentscheidungen. Und da setzt die Care-Ethik eben an einem ganz anderen Punkt an. Und das fand ich so erschütternd, weil ich mir dachte, ja, klar, also meine Vorstellung von Moral war tatsächlich auch so, dass ich mir dachte, naja, es gibt halt diese abstrahierbaren, universalisierbaren Prinzipien, die muss man nur finden, es gibt sie aber. Und die finde ich halt, je nachdem, ne, dass ich möglichst vernunftbegabt mich mit denen halt irgendwie dann gedanklich auseinandersetze. Und dann passt schon. Und die sind auch dann immer anwendbar eigentlich so. Und dass es dann ganz anderen Ansatz gibt, der ja auch Sinn macht, also da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Und das hat mich regelrecht erschüttert. Und ja, und so hat dann so dieser Ansatz, So war dieser Ansatzpunkt dann zu sagen, okay, da ist etwas, was einfach nicht genug Gewicht bekommt derzeit. Ja, immer noch nicht.
Also erstmal vielen Dank für diese, finde ich, sehr anschauliche Erklärung, was Care-Ethik ausmacht. Von dem, was ich vorher gelesen und jetzt auch von dir nochmal gehört habe, muss ich sagen, das ist mir ja so sympathisch. Das klingt wie so eine auf Empathie basierende, fast schon punkig anmutende Art der Betrachtung der Welt und ihrer Akteure und Akteurinnen. Ich finde das richtig toll und spannend vor allem auch und kann mir auch vorstellen, wie da so vor allem, das ist jetzt Klischee, musste korrigieren, wenn das falsch ist, aber ältere, vielleicht auch Professorinnen eines Institutes auf diese Art der Ethik oder auch der Moralvorstellung so ein bisschen naserümpfend blicken. Ich sehe das richtig vor mir, wie dieser Professor dann gesagt hat, ja, das müsst ihr euch wegdenken. Das funktioniert jetzt in diesem Beispiel nur so, wenn wir uns darauf konzentrieren. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass das so eine Art der Ethik ist, die vielleicht auch, weil sie nicht zu diesem ganz großen Kanon der klassischen Ethikbilder gehört, so ein bisschen vielleicht belächelt wird. Stimmt das, meine Annahme?
Ja, absolut. Ich habe gestern oder vorgestern erst wieder mir mal wieder bei einem meiner Fahrradtouren ein Interview angeguckt mit John.
Ein Wunder, dass ich dich in einem Raum erwische übrigens. Ja. Eigentlich wäre es ja so.
Eigentlich Fahrrad. Könnte man das auch mal machen. Also ich hätte Lust da drauf. Aber das mit dem Fahrtwind ist immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Und das war ein Interview mit Joan Tronto. Sie spielt eine große Rolle bei mir auch in der Arbeit. Sie ist eine der, also es kommt eigentlich aus der politischen Theorie und hat die Care-Ethik aber dann wirklich zu einer politischen Theorie wirklich auch gemacht. Und sie ist auch eine wunderbare, also ich liebe sie einfach, sie ist ganz wunderbar. Sie lebt auch noch, ist schon sehr alt jetzt auch mittlerweile. Und die hatte ein Interview mit einem Kollegen und das war auch ein interessantes Streitgespräch so an der Stelle. Und der hat dann am Ende was gesagt, was sie dann auch bejaht hat. Und das war knallhart von ihm, aber er hat gesagt, ja, wenn die Care-Ethik eine Theorie wäre, die primär von Männern diskutiert würde, hätte sie auch eine andere Stellung mittlerweile.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, das also ist keine schöne, das ist nichts, worüber man sich jetzt freuen muss, aber es ist so. Es ist natürlich einerseits dieses Thema Care in diesem großen Konzept, was ja schon etwas ist, was bei uns eher marginalisiert bzw. ausgelagert wird, halt auf marginalisierte Gruppen. Und dann sind es halt vor allem dann nicht nur Frauen, aber vor allem auch Frauen, die sich dann halt damit auseinandersetzen. Und dadurch hast du dann gleich so mehrere Schichten, so intersektional, die sich zusammenschieben. Wo du sagst, okay, du hast gar keine Chance, dass das in irgendeiner Art und Weise Mainstream mal wird. Es gab jetzt mit der Covid-19-Pandemie schon, also das hat man auch gemerkt, so dass der Cage-Diskurs da richtig nochmal zugelegt hat. Also ganz viele Sammelbände, ein ganz tolles Buch, auch The Care Manifesto von Forschenden, die da in dem Bereich sind. Ganz tückes Buch, also wenn du da Interesse hast, kann man nur empfehlen. Also es ist halt ein Manifest, ne? Es ist ein politisches, ja, eigentlich schon ein politisches Buch. Und das ist auch, ich glaube, 2020 oder 2021, also genau im Zuge dieser Corona-Pandemie dann auch erschienen worden. Aber wie wir jetzt auch sehen, hat dieser kurze Moment von Auseinandersetzung mit denen, die eigentlich diese Fürsorge leisten und Fürsorge in dem Großen, also groß gemeint, also jetzt nicht nur Leute, die ein Pflegeheim oder die daheim Pflege übernehmen für Kinder oder für ältere Angehörige oder so, sondern da geht's auch wirklich so um die, da geht's auch wirklich so um die Ebene der Essential Workers, ne, die damals, wir haben das hier genannt, systemrelevante Arbeiten, also auch der Lieferant, ne, der prekär und unterbezahlt dann anderen Leuten, die privilegierter sind, das Essen vorbeibringt, ist natürlich auch eine Form von Care. Oder Leute, die im DM da noch arbeiten mussten, ne, und die dann halt die ganzen Tag diese FFP2-Masken aufhaben mussten und dann hier wie im Krankenhaus auch diesen Ausschlag und was auch immer bekommen haben und so weiter. Also auch das, das ist alles eine Form von Care, die in dem System, und das macht die Care-Ethik, also die Care-Ethik ist also massiv politisiert seit den, also eigentlich recht schnell von Anfang an. Am Anfang war es noch so ein bisschen, wurde auch wirklich kritisiert, auch aus feministischer Richtung, weil man ihr vorgeworfen hat, na ja, ihr macht ja genau das, was wir jetzt eigentlich nicht haben wollen, nämlich dass ihr letztendlich propagiert, ja, Care ist was super Wertvolles und so weiter, aber es ist ja eigentlich etwas, was oft in Familien stattfindet, ne, und so in diesem privaten Bereich. Und dieser private Bereich, der ja traditionell in patriarchalen Systemen auch getrennt wird von dem öffentlich-politischen Bereich, ne, und das eine hat da nichts verloren und so. Und das hat sich aber schnell dann radikalisiert, sage ich mal, dass dann gesagt worden ist, nein, das muss natürlich auch auf wirkliche Veränderungen abziehen. Und auch das ist natürlich etwas, wo ich wieder an meinen Philosophieprofessor denken muss, was schon immer ganz komisch ist, ne, für die, weil normalerweise, wenn du dich mit Moralphilosophie auseinandersetzt, dann setzt du dich ja nicht, also dann, du setzt dich zwar mit normativen Theorien auseinander, so wie etwas sein sollte, aber normalerweise haben diese Ethiken nicht in der, in dem, mit dem Nachdruck, wie es die Care-Ethik macht, auch immer diese Agenda selbst. Die Care-Ethik hat die Agenda zu sagen, das ist nicht nur deskriptiv, also wir beschreiben nicht nur, was im Argen quasi liegt, sondern wir wollen es auch ändern. Und das ist etwas, was, ja, wo, wie du sagst, was immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird, und das ist nach wie vor der Fall, ja.
Hochspannend. Wenn wir jetzt von hier aus quasi die Doktorarbeit wieder mit ins Spiel holen, übrigens, wie viele Seiten dick, so ganz grobe? Ich weiß, sie liegt telefonbuchartig rechts vor dir.
Also ich habe es jetzt doppelseitig gedruckt nochmal, weil ich hatte es jetzt erst einseitig gedruckt, weil ich nicht wusste, was die haben wollten.
Also mal zwei.
Und dann
jetzt
war
gleich
das so schlimm. Also ich habe 306 und ich glaube, ich hatte 46 so genau. Das sind aber, also mit dem Ding, ich glaube, es waren nicht ganz 400, ich glaube 366 waren es mit 20.
Das ist ja fast schon Silmarillion-Größe, ist ja unglaublich.
Ja, es war auch nicht der Plan, muss ich ehrlich sagen.
Aber also, ich finde, ja, von dem, was du auch jetzt schon erzählt hast, allein über die Grundlagen, die zum Verständnis dieses Themas gehören, da füllen sich die Seiten ja quasi wie von alleine. Nicht im Sinne von easy Arbeit, sondern es gibt so viel zu sagen, um auch erstmal die Grundlage zu schaffen. Und das führt mich zu einer Frage, wie soll ich das formulieren? Wenn man jetzt dich fragen würde, und das mache ich jetzt einfach mal, was ist denn so, ich weiß, undankbare Frage, aber ich muss fragen, eine zentrale Erkenntnis deiner Arbeit, so ein wichtiger Punkt, wo du so, wenn du Leute im Aufzug triffst und die erfahren, was du gerade alles geschafft hast mit deiner Arbeit und was du da alles geschrieben hast, und die haben aber nur kurz Zeit, weil sie müssen irgendwo hin, und sagen, kannst du mir einen Gedanken mitgeben für meine Fahrt jetzt gleich im Auto irgendwo hin, über den ich nachdenken kann, was wäre das, so eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit?
Die zentralste Erkenntnis, die ich hatte bei der Arbeit, war, ich dachte am Anfang, Care, ich glaube, das machen viele, Care ist halt irgendwie, zum Beispiel bei Computerspielen dann was, naja, das habe ich ja dann nur in Spielen, wo ich vielleicht so Detroit Become Human mäßig mal irgendwie jemanden spiele, der eine andere Figur pflegt. Oder We Happy Few, wo ich eine Mutter spiele, die sich um ein Baby kümmert. Also wo ich so dieses klassische Ding, was man in Verbindung bringt, ne, Kinder pflegen oder Kinder erziehen, Leute pflegen. Und ich glaube, die zentralste Erkenntnis war, dass ich festgestellt habe, dass egal welches Spiel ich eigentlich hernehme, und ich habe viele Spiele mit drin am Ende jetzt, ich finde Care auf Ebenen und in Zwischenräumen und in Bereichen, von denen ich nie erwarte, dass ich es finde. Und das ist einfach da. Und es hat auch einen riesen Mehrwert, weil ich das vorher einfach auch nicht gesehen hätte. Also wenn ich nicht diese Care gehabt hätte und diese Spiele und so weiter und das zusammengebracht hätte, wäre ich da nie drauf gekommen. Und das ist aber total schön, weil ich mir dachte, krass, wie viel Care in Spielen steckt an so vielen Ecken, wo ich nie gedacht hätte, dass es da steckt, ja.
Hast du da ein Beispiel dafür? Das wäre natürlich jetzt hochinteressant, woran du da zum Beispiel denken musst.
Also ich glaube, dass die interessanteste und vielleicht auch streitbarste These, die ich, oder das streitbarste Ergebnis, was ich am Ende habe. Also ich habe natürlich auch ein Kapitel drin, zum Beispiel so zu Mutterschafts- versus Vaterschaftskonzepten und Sorgearbeit. Wie unterscheidet sich Sorgearbeit, je nachdem, ob man jetzt eine weiblich gelesene Figur oder eine männlich gelesene Figur spielt. Das ist so der Klassiker, sage ich mal. Ne? Sowas habe ich drin. So Daddification und so in die Richtung auch ein bisschen. Ich habe auch pflegeethische Perspektiven drin. Also auch so care-ethische Klassiker. Und in meinem letzten Kapitel, also ich habe versucht, diese Spielenanalyse, also diese Analysekapitel, ich habe 5 insgesamt, dass ich die auch so ein bisschen entlang der theoretischen Aufbaus mache. Also ich fange an mit der ersten Theoretikerin ganz grundlegend, wo es einen Perspektivwechsel gibt von Justice-Diskursen zu Care-Diskursen. Und dann am Ende gehe ich immer weiter hinein ins Politische. Und mein letztes Kapitel untersucht mehrere Spiele mit so politischer Dimension, aber vor allem dann Through the Darkest of Times, das ja auch sehr bekannt geworden ist, vor ein paar Jahren, unter Trontos Konzept von Caring Democracy, also die packt diesen Begriff von Care dann zusammen mit einem Demokratiebegriff und sagt, dass wir Demokratie als solches ganz anders denken müssen, als wir das gewohnt sind. Und da habe ich auf spielmechanischer Ebene, also auch auf narrativer Ebene und so weiter, aber vor allem auf spielmechanischer Ebene, also auf die Spielregeln. Das ist ja, wie schreibt man das Spiel? Ne? Das ist ja ein Widerstandssimulator mehr oder weniger. Also ich habe eine Stadtkarte von Berlin und ich habe dann immer wieder so narrative Vignetten dazwischen gesetzt und von Machtergreifung bis eben Ende des Krieges beziehungsweise Auflösung meiner Widerstandsgruppe, die ich da steuere quasi. Da kommen Leute dazu, da gehen Leute weg, die haben ihre persönlichen Herausforderungen, Geschichten und so weiter, die erzählt werden. Und ich muss aber eben immer wieder strategisch auf dieser Berlin-Karte ja entscheiden, welche Akte des zivilen Widerstands leiste ich. Ne? Also ich brauche Spendengelder, da muss ich eben, was weiß ich, in die Gewerkschaften rein, beziehungsweise in die Gewerkschaften gibt's ja nicht mehr, aber halt in die Arbeiter, bei den Arbeitern vorbeigucken und da irgendwie schauen, dass ich die für meine Sache gewinne. Ich kann Flugblätter irgendwo auslegen, das ist aber gefährlich und so weiter. Und das ist ein sehr komplexes Spiel. Und ich komme am Ende dann zu dem Ergebnis, dass alles, was da passiert, lässt sich in im Rahmen von Trontos Definition von Care, die hat verschiedene Aktivitätsphasen, sage ich mal, die sich so ausmacht, wie Care gelingt oder halt misslingt, mit verschiedenen, ich sag mal, ethischen Elementen, die damit reinkommen, also sowas wie Verantwortung, Attentiveness, also Aufmerksamkeit der anderen Person gegenüber, Responsiveness, also dass ich auch wahrnehme quasi, wie die Person, um die ich mich kümmere, auf dieses Kümmern wiederum reagiert und dann eben auch diesen großen demokratischen Komplex, den sie am Ende draufsetzt, dass sie sagt, es gibt ein Caring With in einem demokratischen Kontext, der geprägt ist von so Werten, die wir auch natürlich auch kennen und leben, wie Solidarität, Vertrauen, Kommunikation, Respekt und so weiter. Und das arbeite ich dann so akribisch über diese Spielmechanik heraus, dass ich am Ende zu dem Ergebnis komme, ja, interessant, in diesem Spiel oder anhand dieses Spiels lässt sich zeigen, dass ziviler Widerstand, so wie er da dargestellt wird, über diese Spielmechanik als Akt der Fürsorge greifbar und erklärbar und darstellbar ist. Und das fand ich hochinteressant einfach dann am Ende, ja.
Ich finde das so faszinierend, darüber nachzudenken. Ich kann in die Reihe einen eigenen Gedanken mal reingeben. Wäre neugierig, was du davon hältst. Oder vielleicht ist das ja sogar Thema deiner Arbeit. Als ich mich jetzt mal näher mit diesem Thema beschäftigt habe, kam ich auf diesen Gedanken, dass in einem Genre, in dem man das vielleicht mit am wenigsten vermuten würde, Care-Ethik ganz zentraler Bestandteil ist. Und vielleicht wissen das nicht mal die Leute, die diese Spiele machen. Und zwar sowas wie Aufbaustrategien. Mhm. Ich habe nämlich immer in den Jahren gemerkt, wenn ich mit Leuten spreche, dass es so zwei Arten von Spielerinnen und Spielern gibt, grob gesagt. Die einen Menschen spielen Aufbaustrategiespiele systemisch. Die sagen, ich sehe da keine Figuren. Ich gucke nur nach dem optimalen Spielweise. Wie richte ich meine Dörfer komplett so ein, dass sie möglichst effizient produzieren? Wie verteile ich perfekt Berufe, damit alles wunderbar ineinander übergreift. Und es gibt die Menschen, die, zu denen auch ich gehöre, die sich vorstellen, das sind jetzt echte Leute und ich weiß, ich nehme Bauplatz weg, wenn ich da eine Parkbank hinstelle, die in der Logik des Spiels nur ein Ornament ist. Aber ich finde es schön, Nora. Und ich weiß, die Leute werden sich freuen. Selbst wenn sie mir kein Feedback geben, ich stelle mir vor, sie freuen sich. Und das ist meine Art, damit Spaß zu haben. Und dann fragte ich mich so in Vorbereitung auf dieses Gespräch und unter der Perspektive der Care-Ethik, ob da Game Design zum Beispiel davon profitieren könnte, noch viel stärker darauf zu achten, eine Spielwelt so zu inszenieren, dass auch die Menschen, die solche Spiele eigentlich nur Systeme spielen, vielleicht doch dorthin geführt werden, dass sie anfangen, so eine Art, also vielleicht Fürsorgepflicht zu entwickeln für die Figuren, die sich da unten tummeln. Wäre das denn überhaupt erstrebenswert, auch diese Systeme spielenden Leute in diese Gruppe hineinzubewegen? Wenn ja, wie könnte man das machen? Also du merkst, der ist noch nicht zu Ende gedacht, der Gedanke, aber ich sah plötzlich dieses Genre, bei dem ich mich immer damit abgefunden habe, es gibt die zwei Arten von Menschen und that's it, dass das eigentlich ja auch mit Game Design als so eine, mit Care-Ethik als so eine Art Game Design-Philosophie arbeiten könnte.
Also das ist zum einen natürlich erstmal eine Frage der Wirkungsforschung. Also da gibt's auch schon Artikel dazu. Ich hatte, den habe ich auch drin in meiner Doktorarbeit. Der ist auch noch nicht so alt. Das ist ganz interessant. Die haben Detroit Become Human untersucht, eben genau auf diese Frage hin, wobei das natürlich jetzt ein ganz anderes Genre ist, inwiefern Darstellungen von Care, wie sie da dargestellt werden. Also auch die Frage mit dieser mit der, da hast du ja doch im Menü, hast du diese Figur. Also du hast nicht nur im Spiel selber Aspekte von Care, sondern du hast im Menü selber eine Androidin, die dir zu Diensten ist quasi und gegen, die ist quasi so mitbegleitet, natürlich alles geskriptet, ist ja klar, aber gegen Ende hin hast du dann als Spielender vor dem Bildschirm sitzt, die Möglichkeit eben sie in die Freiheit zu entlassen und dann verschwindet sie wirklich auch aus dem Menübildschirm und taucht nicht wieder auf oder halt eben nicht. Und du siehst dir dann aber an, dass das natürlich dann keine gute Erfahrung für sie ist, so. Und die untersuchen all diese, also die sagen, dass genau diese Konfrontation natürlich schon interessant ist und man da natürlich gucken kann, was macht das denn mit uns. Ich würde aber sagen, man muss das auch gar nicht so 100% nachweisen, sondern was ja auf jeden Fall der Fall ist, wie du sagst, ist, dass Spiele qua der Darstellung, wie sie was darstellen, was auch immer das ist, und Care, wie du sagst, wird natürlich auch in Aufbausimulation. Ich habe mir jetzt vorhin auch wieder eine Mail an mich selber geschrieben, genau zur Aufbausimulation, weil ich mir
dachte,
Mensch.
Wenn mal zu wenig zu tun ist, schreibe ich mir einfach selber die Mail.
Ja, das mache ich immer, wenn ich dann so manchmal, habe ich eine Mail an mich selber geschrieben, weil ich auch genau Aufbausimulation, das ist jetzt kein Genre, was ich jetzt selber so viel gespielt habe, aber ich finde das unheimlich interessant. Ich habe auch Frostpunk zum Beispiel drin in meiner Arbeit. Wobei das, ja doch, kann man schon sagen, ja so. Und klar ist, macht das einen Unterschied, also wie auch wie die Spielregeln überhaupt erstmal sind, ne, was dargestellt wird, was das Spielziel ist. Also ein Spiel wie Terra Nil zum Beispiel, wo das Spielziel ja ist, dass die Renaturalisierung der Welt stattfindet und eben nicht so dieses klassische Civilization-Ding oder was wir halt auch so, mit dem wir auch alle aufgewachsen sind, dass die Zivilisation oder das Vorantreiben der menschlichen Zivilisation das Spielziel ist und das Anhäufen von Wohlstand, das Anhäufen von Fortschritt und Entwicklung, was auch immer das bedeutet, weil für wen Fortschritt, für wen Entwicklung, wie ist das verteilt? Das sind alles so Fragen, die Care-Ethik eben stellen würde. Und die ja in vielen Aufbauspielen auch unhinterfragt bleiben, ne? Weil, wie du sagst, also da wird ja oft gar nicht so gefragt, sondern es ist ja klar, dass das Ziel sein muss, dass man eben, weiß ich nicht, am Ende das meiste Geld dann irgendwie so nach dem Motto auf dem Konto auch hat. Also ja, klar, es gibt ja auch Ansätze wie von Mary Flanagan und Helen Nissenbaum, die nutze ich auch als Kategorisierung meiner Spielanalyse. Die haben ein Buch geschrieben von 2013 oder 2014, Values at Play in Digital Games heißt das. Und die formulieren so ein bisschen mehr als ein Dutzend Analyseelemente, sage ich mal, raus. Also das ist sowas wie Narrative Premises and Goals, also narrative Prämissen und Ziele im Spiel oder Choices, also so Handlungsentscheidungen spielen und so weiter. Also alles, was die Spiele uns als Spielenden an die Hand geben. Und sie sagen, das sind die Elemente, in denen was zum Ausdruck kommt, was wir ja trotzdem auch selektiv zumindest wahrnehmen. Und natürlich macht das einen Unterschied, wie du sagst, ob ein Spiel dann hergeht und zum Beispiel quasi einer Spielmechaniken mir die Möglichkeit gibt, dass ich halt Parkbänke baue und das vielleicht mit einer Negativsanktion aber versehe. Das heißt also, ich muss mich entscheiden als Spielerin, baue ich jetzt lieber eine Parkbank? Dadurch bestraft mich aber das Spiel vielleicht, weil dann kann ich an der Stelle keine Fabrik mehr bauen. Ja, also du könntest diese Fragen könntest du total gut in Spiele natürlich einbauen. Die werden ja auch vielfach schon eingebaut. Und das hat viel mit Care zu tun. Vor allem in so einem demokratischen Sinne bei Aufbausimulationen, wenn man sich hinterfragt. Also so wie Tronto zum Beispiel Demokratie fasst, ist die zentrale Aufgabe demokratischer Systeme, ist die Frage danach, wie Care Verantwortung verteilt wird. Nicht wie Wohlstand verteilt wird, der hat natürlich auch was, aber wir haben gerade so diese, sie sehen das auch Wealthcare, diese Ausrichtung von der Wohlstand und Wohlstand akkumulieren und so, aber das hilft ja gar nichts, weil wem gehört denn der Wohlstand? Das ist ja immer die Frage. Es sind ja wirklich nur, das ist ja auch nicht gleich verteilt oder gerecht verteilt, wie auch immer, sondern sie sagt, nein, es geht um Care eigentlich. In diesem sehr, sehr weiten Begriff, den sie dafür hat. Und das ist klar, wenn man das als Brille mal aufsetzen würde und auch auf Aufbauspiele guckt, oder, das ist super interessant.
Spannend. Vor allem, das ist ja jetzt die Seite des Game Designs und der Spieleentwicklung. Jetzt natürlich brennend interessant für mich, der in diesem Feld dann arbeitet, und du ja auch. Was kann denn deiner Meinung nach die Spielekritik von einer Arbeit wie deiner mitnehmen und von der Care-Ethik im Allgemeinen? Ergibt sich dadurch auch eine neue spieljournalistische Linse, unter der man Spiele besprechen könnte und vielleicht auch im Rahmen von Tests oder Kritiken bewerten könnte?
Ja, also ich würde mal behaupten, ja. Ich habe bei der letzten Ausgabe des G-Magazins das versucht. Und da hatte ich mit dem Jörg Löbel, habe ich auch vor kurzer Zeit drüber gesprochen, und er hat gemeint, dass er das so interessant fand, weil was ich gemacht habe, ich habe Indiana Jones in the Great Circle, das wurde ja gut besprochen, wurde ja vielfach besprochen, und ich habe das aber gespielt, einfach nur privat wirklich, und das ist aber das erste Spiel, was ich meiner Doktorarbeit dann auch Care-ethisch analysiere, weil mir dann, als ich mich mit der Care-Ethik beschäftigt habe und dann dieses Spiel gespielt habe, ist mir auf so vielen Ebenen so ins Auge gefallen, was das Spiel Care-ethisch total gelingend macht. Also zum Beispiel die Frauenfiguren. Obwohl man keine spielt, also man bleibt ja immer in dieser männlichen Spielfigur trotzdem drin, aber die Frauenfiguren und die Frauennetzwerke vor allem sind total handlungstreibend für das Spielnarrativ. Und da ist so viel Care-Ethik steckt da drin, und diese Perspektive habe ich zumindest auch nicht gesehen, dass irgendjemand, das Spiel wurde gelobt aus verschiedenen Gründen und so weiter und so fort, aber dieser Perspektivwechsel, der da eigentlich stattfindet, der wurde gar nicht so besprochen. Und der Jörg hat eben gemeint, dass er das auch so interessant fand, weil er ist gar nicht drauf gekommen, bis ich dann gesagt habe, hey, ich hätte, ist das eine Artikelidee und das wäre das und das. Und ich glaube, das wäre ein großer Mehrwert, den die Care-Ethik in vielen Bereichen hätte, dass sie einfach Perspektiven eröffnet, die bislang randständig verhandelt werden. Vor allem auch, weil sie ganz massiv sich intersektionale Fragen zum Beispiel stellt. Also es geht da um Perspektiven, die ja oft halt einfach vor allem dann auch nicht systematisch. Also du hast auch so im Spielforschungsdiskurs, was ich zumindest so gelesen habe, du hast schon so diese Fragen, die gestellt werden. Der Arno hat zum Beispiel auch so einen ganz tollen Aufsatz, wo er fragt nach der Marginalisierung von NPC-Figuren, also von Non-Player-Characters, so, ja, die ja oft wirklich so nebenher laufen und so weiter. Und da wird aber dieser dieses care-ethische Vokabular wäre super gut dafür. Er hat auch gesagt, wenn er das gekannt hätte zu dem Zeitpunkt, wäre es ihm extrem geholfen, das systematisch, also darüber sprechen zu können. Da überhaupt, also einfach wirklich eine Art von, die Care-Ethik kann uns Worte geben, über etwas zu sprechen, worüber wir einfach noch nicht genug oder überhaupt noch gar nicht sprechen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, den es auf jeden Fall hätte. Also ich merke das jetzt auch. Ganz viele Artikel, die ich schreibe, haben irgendwie damit was zu tun. Und das funktioniert.
Ich finde das so, ich finde das so anregend, über diese Perspektive nachzudenken, auch für meine eigene Arbeit. Ich finde das so spannend. Das nur am Rand, das führt zu keiner Frage, aber nur mal kurz diese Sprachlosigkeit von mir zu erklären. Ich höre dazu und merke, wie sich so in mir so ganz neue so Mini-Horizonte eröffnen. Weißt du, was ich meine? So dieses so, war da hinten ist auch eine Sonne? Ich dachte, es gibt nur eine und da scheint auch irgendwas. Was ist denn hier los? Als würden so neue Synapsen da so rausspringen. Ich finde das hoch faszinierend. Und im Grunde komme ich da zu einer Frage, die du eben auch noch gerade berührt hast in deinem Nachsatz. Inwiefern würdest du denn sagen, hat denn diese jetzt ja jahrelange und intensive Beschäftigung mit dem Thema deine Beziehung zu dem Medium und zu Videospielen verändert? Hat da eine Veränderung eingesetzt? Guckst du anders auf dieses Medium durch diese neu gewonnene Linse?
Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, die man hat, wenn man sich mit Spielen beschäftigt unter einer bestimmten Linse, dass man da gar nicht, ja, I can't unsee it, so. Das gilt. Das gilt für Spiele natürlich, die ich spiele, die mir zugleich auch, also ich habe oft, das klingt jetzt so blöd, aber ich habe derzeit ganz massiv Angst, wirklich zu spielen oder neue Spiele zu spielen, weil ich Angst davor habe, dass ich jetzt auf was stoße.
Oh, was ich jetzt nicht in der Arbeit so blöd.
Also als jetzt God of War kam, die Ankündigung, dass wir jetzt die Sehr Mutter spielen, stimmt. dachte ich mir, nee,
Oh nein.
Fuck you. Dachte ich mir wirklich so, nein, wollt ihr mich verarschen? Es ist ja gut, ne? Also es ist ja, natürlich klar, gut und ja. Es ist ja auch toll, eben deswegen, weil man sich weiter und weiter mit beschäftigen kann. Ich bin unheimlich gespannt, wie sie es machen, was sie daraus machen. Ich bin also, und natürlich ja, auch der Kapitel ganze gewesen. Shitstorm, die sich ja. wiederum dann schon jetzt schon entsponnen hat auf vielen Ebenen so. Also das hat sich natürlich total geändert und aber auch so in meinem normalen Alltag, so fernab von Spielen, berührt die Care-Ethik als feministische Care-Ethik natürlich Themen und macht da Perspektiven auf, wie du selber sagst, wenn man da einmal irgendwie, ja, ich sag mal so diese Unwuchten in Systemen einmal auf die aufmerksam geworden ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Und das ist auch nicht nur positiv, also ich merke auch, dass ich auf vielen Ebenen auch wütender geworden bin oder kompromissloser oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ja, also das ist ein Thema, das auch begleitet, mehr als jede andere moralische Theorie mich bislang begleitet hat, eben weil es ja auch nicht so, es hat nicht dieses Abstrakte, ne, sondern es ist halt eben immer in diesem praktischen Raum irgendwie, es ist immer irgendwie da und auch so fluid und das ist auch etwas, was die Care-Ethik macht und das ist auch was, womit man so schwer zurechtkommt, wenn man immer so denkt, naja, aber jetzt habe ich doch meinen kategorischen Imperativ und damit ist doch jetzt gut, sondern die sagt auch, nein, wir können da nicht aufhören, du kannst nicht, es gibt nicht irgendwelche Prinzipien und die bleiben dann so und wie auch immer, sondern es geht immer weiter, es ist immer anders, es sind andere Menschen, in der Konstellation sind es wieder andere Menschen und so weiter und das macht es unheimlich herausfordernd auch, ne, weil es halt irgendwie so kein abgeschlossener Prozess ist und weil man nicht so über den Dingen schwebt, wie man das davor getan hat in anderen Ethiken oder in anderen Theorien, ja, und Spielen. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann ich mich dann so wieder so richtig rantraue, mich umzugucken. Das ist ja derzeit schwierig.
Wahnsinn. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Gleichzeitig natürlich auch überraschend zu hören, aber es ist so nachzuvollziehen, dass man dann, wenn man so einen Riesenbrocken, dazu habe ich gleich noch eine letzte Frage, abgeschlossen hat, dass man wirklich Sorge hat, über Beispiele zu stolpern, wo man sich denkt, das wäre ein Kapitel eigentlich gewesen, ehrlich gesagt, vielleicht sogar ein wichtiges. Naja, aber irgendwann muss es ja enden. Wie ist das denn jetzt? Also ich ahne es ja noch in Erinnerung an meine Archäologie-Kommilitonen von damals, welchen Weg jetzt so ein Buch gehen wird, aber ich frage dich trotzdem mal, wie geht das jetzt weiter? Wir haben es jetzt schon gehört, dieses Buch, zumindest diese Doktorarbeit, die ja irgendwie auch ein Buch ist, liegt gerade bei dir auf dem Tisch in einer Version, die quasi für dich ist zum Durchlesen. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich hörte schon, als wir uns zu diesem Termin verabredet haben, es findet jetzt erst einmal der große Verteidigungskampf vor dem wissenschaftlichen Kollegium statt. Das kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Und dann ist vielleicht für manche Menschen da draußen, für mich in jedem Fall, die große Frage, kommt man da dann irgendwie ran? An diese Schatzkiste, an Entdeckungen, Beobachtungen und aufgezeigten Zusammenhängen, in die du Jahre investiert hast. Wie kann man das Ding eines Tages lesen?
Wie du sagst, also es muss jetzt ein Buch werden. Es ist jetzt ein Zielstein, wie ich es genannt habe, glaube ich. Und das ist jetzt abgegeben. Also Anfang Juni habe ich abgegeben. Dann geht das in die Promotionskommission. Und da wird erstmal nur geschaut, glaube ich, hast du all die Dokumente wie Lebenslauf und Lila Du und Betreuungsvereinbarung, bla bla bla, das musste man da alles nochmal mit abgeben. Und dann wird das halt angenommen oder nicht, aber das ist, glaube ich, eher so eine Formalie. Da habe ich den Brief bekommen vor 2 Tagen, habe mich sehr gefreut, weil das ist das erste Mal, da steht dann wirklich drauf, Sie sind angenommen worden zur Promotionseignungsfeststellungsprüfung, ja, so ein deutsches Wort. Und dann steht aber da dein Thema, also da steht der Titel dieser Arbeit das erste Mal nicht nur von dir selber eingegeben, irgendwie so in so einem fiktiven Raum deines eigenen Kopfes, sondern der steht da. Und das war ganz, ganz, oh, ganz krass irgendwie.
Wie lautet der Titel eigentlich, der ganz genaue?
Ja, ich habe auch so ein schönes, Moment, aber das sieht man wahrscheinlich.
Doch, Gameplay Care.
Ja.
Feministische Care-ethische Perspektiven auf digitale Spiele.
Genau.
Großartig.
Genau. Und das Design hier oben ist von der Künstlerin, von der Befreundin von mir. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist Gameplay Care. Das habe ich mir dann so ausgedacht und das fadet aber so ein bisschen aus. Ja. Und dann soll es halt eben, also bei das A bei Care verschwindet eigentlich ganz, was natürlich auf diesen blinden Fleck und die Leerstelle hinweisen sollen. So ein bisschen so in your face. Sie hatte das so ein bisschen weniger in your face gemacht, aber ich habe dann gesagt, lass mal so machen.
Mehr Face,
dann versteht
sie.
Ja, genau. Genau, und dann ist es jetzt, dann wird das rumgeschickt an die Betreuenden. Das ist bei mir eben der Jochen Kubik und die Frau Dr. Claudia Paganini, die auch ganz, ganz, also die ist quasi dann für die Philosophie zuständig.
Ja, ja.
Und dann wird das begutachtet. Also die lesen das dann hoffentlich und schreiben dann halt was dazu. Und ich glaube, das Gutachten kann man dann aber nicht einsehen, also zumindest in Bayreuth nicht. Und die haben 3 Monate Zeit, irgendwie sowas. Und dann wirst du geladen und dann, wie du sagst, Verteidigung. Ja, und dann.
Das heißt, da werden Fragen gestellt zur Arbeit und dem Prozedere und du erklärst nochmal die Arbeit daran, inhaltlich, aber auch strukturell, wie du vorgegangen bist.
Ja, glaube ich, wird schon auch ein bisschen auseinandergenommen. Also ich glaube, man hört ja so oder so, ne? Ich habe natürlich mit anderen Leuten, die das schon hinter sich haben, gesprochen und das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber es ist ein Freund von mir hat es genannt, es ist ein wohlwollendes, nee, er hatte gemeint, du wirst nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber schon auf Herz.
Ja.
Das fand ich ganz treffend. Genau, also so stelle ich es mir vor. Ich wollte jetzt auch mal hingehen, die haben ja, das ist an sich auch öffentlich, also hochschulöffentlich, ist jetzt aber, glaube ich, niemand zur Zeit. Und dann musst du es eben noch veröffentlichen und erst dann darfst du auch den Titel tragen.
Das war zu meiner Zeit im Archäologiestudium immer ein ganz besonderer Tag. Wie du schon sagst, diese Verteidigungen, die sind oft öffentlich, dass da auch Studierende hinkommen und sich das angucken können. Und da findet dann wirklich, ich will es nicht so nennen, aber es geht in die Richtung so eine Art Prüfungsgespräch statt, wo dann wirklich inhaltlich, genau wie du auch sagst, Nachfragen gestellt werden und auch manche der Beobachtungen herausgefordert werden, dass du dann nochmal wirklich dazu gebracht wirst, darüber zu diskutieren und vielleicht auch andere Meinungen dann nochmal zu argumentieren oder wie gesagt, damit irgendwie umzugehen. Und da habe ich schon die komplette Bandbreite erlebt, sehr wohlwollende Verteidigung, wo die Nachfragen schon mit so einem Grinsen gestellt wurde, wo du wusstest, alle sind begeistert von der Arbeit, es gibt da inhaltlich eigentlich nichts, was man angreifen könnte. Ich habe aber auch schon solche Termine erlebt, wo dann Professoren so wütend wurden, dass sie rausgegangen sind während dieser Gespräche. Also alle Emotionen, ich will ja damit keine Angst machen, aber alle Emotionen waren da schon drin. Da wurde über kleinasiatische Statuetten damals so hitzig diskutiert, dass es eine Pause geben musste. Also einfach geil, wenn Leute so eine Leidenschaft für was haben. Genau. Und dann nehmen wir einfach mal an, das geht alles gut, was ziemlich sicher ja so laufen wird. Und jetzt heißt es dann, als nächstes würdest du warten auf jemanden, der zu dir sagt, hallo, lass uns das doch in unserem Wissenschaftsverlag zum Beispiel als Buch wirklich verlegen.
Also es muss, du musst, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf in der Promotionsordnung, aber du musst, ich glaube, es waren 30 gedruckte Exemplare abgeben oder das ist jetzt durch diese ganzen Open Access Formate ein bisschen einfacher geworden. Du musst halt eine Veröffentlichung im Open Access Format quasi nachweisen, was es schon einfacher macht. Also der eine Freund von mir, der hat wirklich damals, ja, also dann echt nochmal, selber, obwohl der am Lehrstuhl war, ich weiß gar nicht mal, was da schiefgegangen ist oder so, hat er das dann auf eigene Kosten noch verlegen müssen und hatte dann, also das kann man sich ja ausrechnen, das sind dann schon so ein paar tausend Euro wahrscheinlich. Genau, aber das werde ich nicht. Also ich bin jetzt schon dabei, mich umzutun und schon mal zu fragen und Fühler auszustrecken und so, dass das dann nicht wieder, ne, irgendwie dann bist du fertig und dann dauert es irgendwie wieder 2 Jahre, wie auch immer, bis du dann wirklich durch bist. Das will ich nicht natürlich.
Ich möchte mich auf die Liste setzen lassen der Menschen, denen ein Exemplar zugesichert wird. Ich bezahle selbstverständlich auch Geld dafür, aber ich möchte nicht leer ausgehen. Es ist zu wichtig für mich persönlich und beruflich. Ich möchte Zugriff auf dieses Buch. Ich sage es jetzt schon.
Unbedingt, kriegst du.
Großartig. Noah, ich würde sagen, wir sind schon lang über der Zeit, aber das, ich habe einfach gehofft, du sagst, wenn es schwierige Zeitbereiche erreicht, aber es war so interessant und ich kann dir jetzt schon versprechen, wir werden uns nicht zum letzten Mal zu diesem Thema gehört haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und für diesen Moment aber danke ich dir von Herzen, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch für deine Arbeit und dass du da an diesem Thema dran geblieben bist. Großartig, wirklich.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Toll. Ich wink dir zu, ich drück dir alle Daumen für die Zukunft und wie gesagt, wir werden uns wieder hören. Ganz, ganz sicher. Was am Ende wie eine Drohung klang, war ganz von Herzen gemeint. Vielen Dank an Noah Bayer für ihre Zeit, dieses wunderbare Gespräch und auch ein Dankeschön an euch da draußen für die gespitzten Ohren. Wir hören uns wieder nächste Woche am Sonntag bei einem weiteren neuen Gespräch OKCOOL trifft oder auch schon morgen am Montag ebenfalls gratis frei verfügbar für alle. OKMÜD, mein jede Woche am Montag in der Montagnacht erscheinende Ausblick auf die neuesten und interessantesten Indie-Spiele der Woche, kommentiert mit Liebe und Hingabe von mir. Oder, wenn ihr Supporter seid, am Dienstag, am Mittwoch, am Freitag, es ist eine Menge los. Ich freue mich drauf, Freunde. Passt auf euch auf. Wir hören uns wieder. Tschüssi!